Also eine erste Fortbestimmung unseres Prinzips, dass Arbeit unter den Bedingungen des Eigentums Geld schafft. Die Fortbestimmung heißt, der eine schafft jetzt mit eigener Arbeit fremdes Eigentum. Und der andere lässt mit fremder Arbeit eigenes Eigentum schaffen. Das Institut des Eigentums, ja, im Ausgangspunkt, dass man ein Recht auf das eigene hat, was man hervorbringt. Das Institut des Eigentums sieht jetzt so aus, dass der, der die Arbeit macht, unfähig ist, sein eigenes Produkt anzueignen. Und der, der die Produktionsmittel besitzt, das Recht hat, sich das Produkt fremder Arbeit anzueignen. Arbeit und Reichtum im Ausgangspunkt sowas wie ein und dasselbe. Die Arbeit schafft den Reichtum. Da war die Rede schon, der einfache Gebrauchswertreichtum, der einfache Reichtum an nützlichen Dingen ist da schon nicht mehr gemeint. Aber die Arbeit schafft diesen geldwerten Reichtum. Jetzt, Arbeit und Reichtum bilden einen vollen Gegensatz. Wer reich ist, arbeitet nicht und wer arbeitet ist, wird nicht reich. Drittens. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Bisher war es meines Erachtens eher einfach. Ja, ja. Ich sage es nochmal laut, dann hört es jeder. Das kann man hinten sowieso nicht hören.
Was meinen Sie denn irgendwie diesen nützlichen Dingen? Also Sie haben das Wort öfters verwendet und Sie haben gerade vorhin, als Sie von nützlichen Dingen geredet haben, dass Sie gesagt haben, so, ja, das reicht mir jemand einen Fernseher. Also, das ist für mich so, alles, was man über die nützlichen Dinge heraus produziert, ist übernützlich und das bringt alle anderen Mechanismen in Gang. Aber wie definiert man denn, was nützlich ist und was nicht? Also für mich ist zum Beispiel Fernseher nicht unbedingt nützlich.
War das zu hören? Also ich sage es nochmal laut. Ich hatte mehrfach die Formulierung gewählt, Arbeit produziert nützliche Dinge. Und ich hatte also unterwegs immer wieder mal Beispiele genannt. Häuser, U-Bahn, Fernseher und so weiter. Und jetzt war die Frage, was soll man denn überhaupt als nützliches Ding anerkennen? Sie, die Fragerin, sagt, in ihrem Urteil zum Beispiel wäre der Fernseher kein nützliches Ding. Und soll man überhaupt über das Nützliche, das denkt sie sich dann mehr eng begrenzter oder enger begrenzt, ist es überhaupt sinnvoll, über das Nützliche, nämlich mehr gedacht Nötige hinaus, Sachen zu schaffen? Ich möchte mal was dagegen setzen, nämlich wenn man über Ökonomie nachdenkt, also wie jetzt, so wie wir hier über Ökonomie nachdenken sollten, mischen wir uns in die Frage, was die Leute nützlich finden, überhaupt nicht ein. Wenn ein Bedarf nach einem Produkt, nach einem Ding existiert, dann ist das erstmal nützlich deswegen, weil es einer konsumieren will. Vollkommen wurscht, ob ich oder du der Meinung bist, so ein Schmarrn. Man kann das jederzeit sagen, ja, man erkennt es ja, ja, ob man diesen oder jenen Tand haben muss. Ja, das fragt sich schon. Aber in der Ökonomie ist das erstmal vollkommen gleichgültig. Wenn ein Mensch das gerne haben möchte, dann lassen wir das jetzt mal als nützliches Ding gelten.
Ich meine dann auch Kunst oder Kultur,
ganz genau so. Also ja, da muss man erst mal sagen, wer ein Konzert auf die Bühne bringen kann.
Als Autor braucht man keine Produktionsmittel.
Ja, dann ist man, ja, richtig, richtig.
Je nachdem, oder welche Rohstoffe braucht man da? Stein oder Rohstoffe, wo man gerade arbeitet, oder Metall?
Richtig. Ist auch das ist gar nicht zu leugnen. Es gibt Grenzfälle, wo der Einzelne produktiv werden kann, ohne dass er über Produktionsmittel in dem strengen Sinn, nämlich dass man Millionen und Milliarden vorstrecken muss, damit es überhaupt auf dem Stand der Produktivität eine konkurrenzfähige Geschichte ergibt. Es gibt einen ganzen Bereich, da ist das nicht nötig. Der Journalist braucht eine Schreibmaschine oder heutzutage so einen Laptop und dann kann er Texte erzeugen. Und so weiter und so weiter. Der Dichter braucht noch weniger. Wenigstens, wenn er Lyriker ist. Aber auch da sind wir jetzt mal nicht, interessieren wir uns mal nicht für die kulturelle Seite davon, sondern für die ökonomische. Dann muss man sagen, so, und wenn einer ein Gedicht produziert und es verkaufen kann, dann hat er eine Ware produziert und auch mit seiner Schöpferkraft für sich ein Eigentum erzeugt. Wie groß das ist oder nicht, ist ganz egal, aber jedenfalls, das wäre genau so ein Fall. Und wenn Orchestermusiker sich zusammentun und ein Konzert auf die Bühne bringen und dafür Eintritt verlangen, dann haben auch sie für sich eine Ware erzeugt und Geld kassiert, und das ist der ökonomische Zweck ihres Geigens. Also es wäre jetzt bloß wichtig, dass man, ja, damit man mal ein bisschen ein Bild hat, davon ist die Rede, und das ist noch lange kein Einmischen in die Frage, billige ich diesen Konsum? Billige, halte ich den für vernünftig, diese Ware, dieses Produkt und so weiter. Naja, man weiß doch, wie das ist in einer Wohnung. Entweder es ist einer, der meint, er muss eine Videoinstallation machen, dann ist vielleicht eine ganze Wand mit Fernsehern das Richtige. Für alle anderen Leute, die mal einen Film schauen wollen, ist es zwecklos, zwei oder drei nebeneinander zu stellen. So war das gemeint, ja? Und sogar derjenige. Ja? Ja, der Nutzen, den einer anstrebt, der definiert, wie viel es von dem einen oder anderen braucht dafür. Ja.
Sprach vom Institut des Eigentums. Das ist ja anscheinend was ganz Zentrales jetzt. Ich weiß nicht genau die Frage, aber mir ist das also nicht ganz klar. Ist das jetzt für unsere Gesellschaft das Spezielle, oder kommt das in, muss das einfach in allen Gesellschaften vorkommen, ist das nur verschieden organisiert? Ich glaube, das scheint ja gerade aus dem letzten Block, weil das hier der Dreh- und Angelpunkt ist irgendwo. Aber für mich noch zu kurz. Sondern was das Institut bedeutet. Und ist mit Eigentum Geld gemeint, hauptsächlich oder auch andere?
Nein. Zunächst mal ist Eigentum. Und das ist vielleicht in dem Zusammenhang ja auch ganz interessant. Zunächst mal ist Eigentum was Rechtliches und noch gar nichts Ökonomisches. Rechtlich heißt es, die Staatsmacht stellt sich hinter und schützt die ausschließliche Verfügung von Bürgern über das Ihre. Mal ganz egal, wie das in deren Finger gekommen ist. Einer besitzt ein großes Gelände und macht einen Zaun rum, der Staat schützt ihm, ja, du darfst ausschließend darüber verfügen. So, das ist das Institut, deswegen habe ich das Wort Institut gesagt, es ist eine rechtliche Institution. So, und diese rechtliche Institution, die mag es schon in früheren Gesellschaften gegeben haben. War aber immer vermischt mit noch anderem Zeug. Zum Beispiel nach der einen Seite hin war Eigentum sehr vermischt mit Herrschaft. Also wenn ein Landesherr ein Dorf besessen hat, dann hat es ihm nicht bloß gehört, wie am modernen Großgrundbesitzer der Grund gehört, sondern dann war er auch der Richter und der Herrscher und er hat das Jus prime noctis auch noch nebenher genossen. Kennt ihr das, das Jus prime noctis? Das ist so eine Schweinerei. Das alles ist in der modernen Gesellschaft zu seiner abstrakten Form gereinigt worden. Es ist nur noch das abstrakte Verfügungsrecht über irgendein Stück Welt. Geschaffenes, sogar nicht geschaffenes. Eben Grund und Boden, ist ja nicht produziert. Und diese ausschließliche Verfügung, das ist noch wichtig, um an den Gedanken von vorhin anzuschließen. Diese ausschließliche Verfügung, die sich jeder so leicht denkt als, naja, dann habe ich das meine und kann sicher sein, dass mir es keiner wegnimmt. Das ist genau nicht der Witz des Eigentums. Eigentum, da hat der Hegel sehr schön drüber argumentiert. Eigentum denkt man sich, da ging es um Boden und Land, ne? Eigentum denkt man sich, das ist, wenn ein Bauer seinen Acker beackert und dann ist es das Seine. Und da belehrt der Hegel den Leser, nein, das gibt es in jeder Gesellschaft der Welt. Dass der den Acker beackert, muss ja nicht sein, aber kann sein, ja? Dass die Frucht des Ackers dann die Seine ist. Nein, Eigentum ist, dass mir der Acker gehört und ich frei bin, ihn nicht zu nutzen. Nicht die Identität von Nutzung und Gehören ist der Witz beim Privateigentum, sondern die Nicht-Identität von Nutzung und Gehören. Eigentum ist die Freiheit, das Ding nicht zu nutzen, es nur anderen vorzuenthalten und dadurch andere dazu zu veranlassen, die es nämlich brauchen, die darauf angewiesen sind, andere dazu zu veranlassen, mir ein Stück ihres Eigentums abzutreten. So, und Geld ist bloß der abstrakte Gegenstand, der das Verfügungsrecht, das Eigentum ist, sozusagen zirkulationsfähig macht. Der das Verfügungsrecht zum Gegenstand macht, den man, der die Hände wechseln kann. Okay, soweit. Ja, das ist, wenn, man könnte so sagen, wie ich jetzt rede ich von dem, was der Marx Wert nennt. Aber ich rede jetzt nicht, jedenfalls im Augenblick, gar nicht von der Seite der Wertgröße. Gar nicht davon, wie viel eigenes Eigentum ist denn nun geschaffen worden und woran hängt es, wie viel geschaffen worden ist. Wie viel Fremdes kriege ich dafür? Die ganze Seite der Quantität, des wie viel, Das ist eigentlich der einzige Grund, man hätte auch Wert sagen können. Und Wert in dem Sinn, das ist was, für das muss was anderes gegeben werden. Ja? In dem Sinn ist es wirklich dasselbe. Das ist halt, denke ich mal auch noch nach der anderen Seite, Wert ist eine ökonomische Kategorie. Ach Gott, das ist eine ganze Theorie. Und Eigentum, das ist was, von dem nehme ich erstmal an, da weiß jeder, wovon die Rede ist. Ich mache sozusagen eine Hilfe, um das zu erläutern, was in dem Kapital als Wert bezeichnet ist. Also die Absicht ist nicht, das komplizierter zu sagen, sondern es ist komplizierter vielleicht für den, der schon, also quasi dem das schon geläufig ist mit dem Wert. Aber erstmal, das ist Wert, ja? Dieses, was ausschließlich besessen wird, und deswegen nur hergegeben wird gegen einen Gegenwert, der eben, wo der Tauschende sich eigentumsmäßig gleichstellt. Sind wir da soweit? Okay. Eigentlich nicht, hat die Werk gesagt. Hütet euch.
Ich habe eine Grundkritik von, aber das
ja, ja.
Ist zum Ansatz zurück zum Teil. Und das weiß ich nicht, ob ich vielleicht lieber abwarte, bis du ganz am Ende und dann, wenn ich darf, nochmal ganz am Anfang.
Ja, okay. 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 Ich mache mal weiter. Das ist jetzt Gliederungspunkt 3. Hat die Überschrift die Unterwerfung der Produktivkraft der Arbeit unter die Rechnungsweise des Kapitals. Kapitalvorschuss erzeugt Überschuss. Arbeit wird zum Produktionsfaktor neben anderen. Also, wenn sich ein Unternehmer, wie ja vorhin erläutert, Arbeiter kauft, wenn er deren Zeit und Kraft gegen Lohn in den eigenen Produktionsprozess eingliedert, dann kann man erstmal sagen, er macht es, er veranlasst die Leute, das zu tun, was sie auch alleine tun, arbeiten. Aber jetzt für ihn. Und die Arbeit kann nie was anders machen, als halt irgendein nützliches Ding herstellen. Irgendetwas, was gebraucht wird, einen Dienst oder eine Ware produzieren. Diese Arbeit als Teil eines Unternehmens kriegt jetzt einen ganz anderen Auftrag. Mit der Herstellung irgendeines Gebrauchsgutes, mit der Schaffung des nützlichen Dings, muss die Arbeit was ganz anderes leisten. Sie muss für den Unternehmer im Verhältnis zu dem Vorschuss, den er tätigt, einen Überschuss erzeugen. Jetzt ist es wichtig, Arbeit hat jetzt, der Arbeit wird jetzt was Extras abverlangt. Es reicht nicht mehr, dass sie was Nützliches erzeugt und es irgendwer brauchen könnte. Es reicht noch nicht mal, dass sie etwas Verkaufbares erzeugt und man Geld dafür kriegen kann. Arbeit muss etwas Verkaufbares von einer Wertgröße erzeugen, die groß genug ist, dass das Produktionsergebnis für den Unternehmer eigentumsmäßig größer ist als das, was er eigentumsmäßig reingesteckt hat. Produktiv ist Arbeit jetzt also nicht mehr. Mehr heißt jetzt bloß in meiner Schrittfolge mehr. Das Früher gibt es ja so gar nicht. Das historische, zeitliche Früher. Aber in dem Sinn, Arbeit ist nicht mehr produktiv, wenn sie etwas produziert, sondern Arbeit ist produktiv in dieser Gesellschaft, wenn sie eine Wertdifferenz produziert. Und in dieser Produktion der Wertdifferenz ist die Arbeit selbst und der Aufwand so sehr als selbstverständlich unterstellt, so sehr als das versteht sich vorausgesetzt, dass ökonomisch gesehen an den Arbeitsaufwand der Arbeitenden kein Schwein mehr denkt. Theoretisch nicht und praktisch nicht. Als Produktionsaufwand gilt überhaupt nicht die Mühsal derer, die die Arbeit machen, sondern als Produktionsaufwand gilt der Kapitalvorschuss für Lohn. Aufwand. Wenn jetzt in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft eine Aufwandsertragsrechnung gemacht wird, dann ist der Aufwand Geld und der Ertrag Geld. Und der Aufwand, in der Geldsumme Aufwand, ist die ganze Mühe der Arbeitenden unterstellt als, man hat die Arbeit eingekauft und der Aufwand, den das Unternehmen treibt, ist ein Vorschuss an Geld. Und der Vorschuss an Geld muss geeignet sein, dem Unternehmer eine größere Geldsumme als Ergebnis des Prozesses einzuspielen. Insofern kriegt die Arbeit jetzt einen neuen Auftrag. Ihre Produktivität, die einerseits durch Arbeitsproduktivität erzeugt wird, zählt überhaupt nur noch, insofern sie Kapitalproduktivität bewirkt. Also das ist jetzt alles vielleicht nicht ganz so einfach, aber jedenfalls, die Arbeit arbeitet und die ist produktiv, indem sie was herstellt, aber das alles gilt nichts. Oder es gilt dann und nur so weit, wie die Arbeit Kapitalproduktivität erzeugt. Und da merkt man, Kapitalproduktivität und Arbeitsproduktivität ist nicht ganz dasselbe. Die Arbeitsproduktivität, was die Arbeit zu leisten vermag, wird vom Kapital angeeignet als, das ist, ich habe es ja gekauft, das ist Teil meiner Firma. Aber produktiv ist die Arbeit durch die Differenz, die sie erzeugt, und dadurch, und das ist die Kapitalproduktivität. Und diese Leistung der Arbeit, die wird genauso dadurch erbracht, dass die Arbeit zweckmäßig verrichtet wird, wie dass die Arbeit schlechter bezahlt wird, wie dass der Arbeitende gehetzt wird. Alles ist gleichermaßen nützlich vom Standpunkt der Kapitalproduktivität aus. Denke ich noch naiv an die Arbeitsproduktivität, dann meine ich, wie viel die Arbeitsstunde an Produkt erzeugt. Denke ich an Kapitalproduktivität und nur dafür wird die Arbeit überhaupt benutzt, dann ist die Differenz zwischen Vorschuss und Ertrag das Kriterium aller Benutzung, der Beschäftigung. Und dann ist die Armseligkeit der Bezahlung gerade so ein Instrument der Kapitalproduktivität wie der enorme Wirkungsgrad moderner Arbeit an modernen Maschinen. Eins ist ersetzbar durchs andere, weil Kapitalproduktivität überhaupt die Messlatte ist.
Wo bringen Sie denn da den Handel runter? Schafft der Werte? Ist das das Handelarbeit? Einzelhandel, Großhandel?
Kommt gleich, gibt es noch eine Meldung, passt die dazu?
Ja, vielleicht daran, ja? Der größte Arbeitgeber jetzt in Deutschland ist ja wohl der Staat. Und die kommen da jetzt Sozialpädagogen, Lehrer, Beamte. Also es ist ja immer so dieses Modell der Unternehmer, das klingt ein bisschen so nach dem Fabrikeigentümer. Und dann der Arbeiter, den Industriearbeiter, die dann zusammen Waren produzieren, das ist ja in Deutschland vielleicht noch ein Fünftel, wenn überhaupt, der Beschäftigten.
Ja. Gut, das klingt alles, wie wenn ich sozusagen ein bisschen einen veralteten Blick auf die Welt hätte und den Standpunkt einnehme, also die Gesellschaft wäre charakterisiert von Industriearbeit. Jetzt mache ich mal ich nehme eine kleine Anleihe bei der Bundeskanzlerin. Deutschland ist sehr stolz drauf, besser als andere Länder durch die Krise gekommen zu sein, und sie begründen es damit, dass sie nicht alles auf Dienstleistungen gegründet haben, sondern in diesem Land ein hoher Anteil an Industriearbeit erhalten geblieben ist. Dienstleistungen, also jetzt halten wir es mal oder so. Ich rede von dem Unternehmer und rede in einer Weise, dass ich mir vorstelle oder dass ich die Vorstellung vorgebe, das ist eine Fabrik, da werden Dinge produziert. Gut, so ist es ja nicht, dass das ganz weg wäre. Die Behauptung ist weiter, dass es auch gar nicht drauf ankommt, ob Dinge produziert werden oder Dienstleistungen. Sofern die Dienstleistung, das war vorhin die Geschichte mit dem Konzert, Oder denken wir an eine private Schule, wo angestellte Lehrer Kinder unterrichten und der Schulunternehmer dafür Geld von den Schülern, Studenten oder deren Eltern nimmt. In jedem Fall ist es dieselbe Sorte. Da wird ein Vorschuss getätigt und da werden Leute bezahlt und deren Tätigkeit muss geeignet sein, dem Unternehmer mehr einzuspielen, als der Vorschuss gekostet hat. Und alle Sachen gelten da ganz gleich. So würde ich jetzt vorläufig auch mal mit dem Handel operieren. Es ist eine ganz anders geartete, auf einem ganz anderen Feld liegende Überlegung von Marx. Da gibt es Überlegungen, ja, die sagen, der Handel produziert keinen Wert. Aber die haben eine ganz andere Bedeutung. Zunächst mal muss man sagen, wir schauen in die Gesellschaft rein, wie sie ist. Und da ist Aldi ein ganz großer Unternehmer und Kaufhof und so weiter und so weiter. Und was machen die? Die verdienen Geld durch Handel. Also, sie erzeugen in dem Sinn keinen neuen Nutzen. Das ist der Grund übrigens, warum der Marx sagt, die produzieren keinen Wert. Die erzeugen keinen neuen Nutzen, sondern der Nutzen ist selber ein Bestandteil im Kapitalkreislauf. Man kann auch so sagen, wenn man an den Handel denkt oder obendrein an die Banken und das ganze Finanzwesen, da werden Arbeiten nötig und Arbeit ist es schon irgendwie. Müde wird man auch davon. Da werden Arbeiten nötig, die gibt es nur wegen der Form des Reichtums. Die tragen zum materiellen Reichtum der Gesellschaft nichts bei, sind aber in dieser Gesellschaft absolut unverzichtbar. So, und das alles muss uns gar nicht interessieren an der Stelle. Es genügt vollkommen, sich mal an die Seite dessen zu halten. Auch da, sofern private Unternehmer tätig sind, wird ein Kapitalvorschuss getätigt und mit den Operationen, die ausgeführt werden und die Leistungen, die verkauft werden, wird ein Gewinn gemacht und die ganze Arbeit findet nur statt, sofern der Gewinn gemacht wird und sie hat sich ihre Entlohnung mit dem Gewinn des Unternehmens zu rechtfertigen. Noch ein anderer Fall ist jetzt der Staat selber.